Ihr hört ein Alex Exclusive.
Hola, Basti.
Hola, Franzi. ¿Qué tal?
Todo bien. ¿Y tú? ¿Dónde ist das? No, ¿dónde ist das? Wie heißt es? Wie läuft es in Peru?
In Iquitos. Ich bin noch in Iquitos. Ja, und hier läuft es super gut. Aber es ist sehr, sehr warm.
Ich habe deine Bilder schon gesehen, deine sweaty, sweaty hot pics bei Instagram.
Ja, da hast du mich als Arranger gesehen, denn ich arbeite ja jetzt hier als, ja, als was arbeite ich hier? Naja, ich bin ein Freiwilliger hier in Peru und absolviere einen Freiwilligendienst und arbeite mehrere Tage in der Woche in einem Animal Rescue Center mit vielen wilden Tieren aus dem Regenwald, die geschmuggelt wurden und schlecht behandelt wurden und jetzt ein neues Leben in Sicherheit genießen können und die müssen halt versorgt werden, die Tiere, genau.
Crazy, crazy. Aber lass uns erstmal kurz alle Zuhörenden hier abholen, oder? Wir machen ja jetzt ein very, very special sozusagen Handgepäck-Podcast. Das wird jetzt die erste Folge zu deinem Basti-Peru-Tagebuch.
Richtig, ne? Genau.
Also das wird jetzt hier sozusagen eine neue Folge. Nicht wie gewohnt, dass wir jetzt jemanden zu Gast im Interview haben, zumindest jetzt noch nicht, sondern es geht jetzt quasi um dein Auslandsjahr in Peru.
Ganz genau. Also wir haben uns das jetzt so überlegt, es gibt einmal ein Handgepäck-Extra-Special, es gibt ein Peru-Tagebuch von mir und dann gibt es wie gewohnt Handgepäck-Folge mit uns und einmal das Interview danach. Genau, so soll es jetzt eigentlich in Zukunft weitergehen mit uns. Und wie holen wir denn jetzt die Leute am besten ab? Warum bin ich überhaupt hier? Wie komme ich überhaupt dazu? Da kann ich ja ganz kurz mal was sagen zu. Ich habe mir im Laufe meines Studiums überlegt, hey, ich würde gerne noch mal ins Ausland für ein Jahr. Und was gibt's denn da für Möglichkeiten? Und dann habe ich mir gedacht, am besten wäre es doch eigentlich, wenn ich noch mal so einen Freiwilligendienst mache. Den machen die meisten ja nach dem Abi. Und da hatte ich aber andere Prioritäten. Und jetzt habe ich mir überlegt, now or never, oder? Also irgendwann ist ja dann auch die Altersgrenze erreicht, dass man das nicht mehr machen kann. Den Freiwilligendienst zumindest, der dann auch begleitet wird sozusagen von der Organisation. Und da wird einem natürlich viel, viel Arbeit abgenommen, als wenn man sich das jetzt privat organisieren würde. Also
okay, dann erzähl doch mal, wie die Altersgrenze ist und über welche Organisation du das machst, falls es jetzt hier Nachahmende geben sollte.
Genau. Das geht, wenn du zwischen 18 und 28 Jahre alt bist.
Na super, und da bin ich quasi wieder raus.
Ganz knapp raus.
Ganz knapp werde ich hier wieder gemobbt.
Genau, und das ist über die Erzdiözese Freiburg. Das klingt erstmal ganz krass und kirchlich, aber so kirchlich ist das gar nicht. Das ist eigentlich nur ein kirchlicher Träger. Und die machen ganz, ganz tolle Arbeit. Nicht nur im globalen Süden, also nicht nur in Indien, Südafrika und Peru, sondern auch in Irland und Nordirland. Und eigentlich auch in Israel, Palästina, weil das ist ja natürlich gerade nicht möglich. Und genau, und dort kann man sich bei sozialen Projekten engagieren. Und entweder ist es was mit Menschen oder was mit Umwelt. Und ich habe mich für einen Job mit Umwelt entschieden und wurde dafür auch akzeptiert. Also man muss sich da auch schon bewerben. Das ist ein bisschen wie ein Bewerbungsverfahren für einen Job und muss sich dann auch durchsetzen bei anderen. Und die entscheiden dann, ob du für die Stelle geeignet bist. Und ich meine, ich habe ja Tierpfleger gelernt früher und danach ein Biostudium absolviert. Genau, und jetzt bin ich hier.
Und wieso hast du dich jetzt genau für den Träger entschieden? Ich meine, ich habe dich jetzt gar nicht so religiös in Erinnerung. Gibt es da nicht andere Anbieter noch?
Ja, voll. Also da gibt es auch ganz, ganz viele andere. Also man schaut ja eigentlich erstmal bei Weltwärts. Und die kooperieren auch und haben auch alle was miteinander zu tun. Aber das ist tatsächlich so. Es gibt da schon auch viel Altersdiskriminierung. Genau, da gibt es einige Sachen, wo man echt gucken muss, dass man da nicht schon zu alt für ist. Und ich war einfach für das Allermeiste schon zu alt und ich bin ja erst 26. Und das war natürlich irgendwie ein bisschen schade, dass mir dann da schon so viele Projekte verwehrt gewesen sind.
Ja, jetzt weißt du, wie es mir geht.
Ja, tatsächlich, ja. Die Leute erwarten halt von Menschen wie dir tatsächlich, ja, dass du jetzt irgendwie den Sabbatical organisierst oder was.
Na, wahrscheinlich.
Na, auch verrückt. Kurzer Link zur Folge mit dem Sabbatical, mit, wie hieß er denn nochmal?
Daniel, genau. Daniel. Fand ich auch super informativ, die Folge. Gut, dass du es erwähnst. Ne? Richtig, richtig gut. Aber was hat dich denn jetzt motiviert, dann direkt ein Jahr im Amazonas-Dschungel ehrenamtlich zu machen?
Also das ist ja im Grunde genommen mein Kindheitstraum. Ne? Ich wollte immer mit Tieren arbeiten, im Dschungel irgendwie leben und arbeiten. Du weißt natürlich, Kindheitsträume sind viel größer und ich sag mal, sehr viel romantischer dargestellt, als dann die Realität eigentlich ist. Also klar, ich arbeite hier mit wilden Tieren auch im Regenwald mehr oder weniger, aber im Grunde genommen ist es halt eine große Stadt, in der ich lebe. Da ist gar nicht mehr so viel Regenwald tatsächlich. Also ich lebe ein normales städtisches Leben und fahre dann relativ raus, weit raus zu meiner Arbeitsstelle und selbst die ist noch nicht mal im richtigen Regenwald. Also 100 Kilometer rund um Iquitos gibt es gar keinen Primärregenwald mehr. Das bedeutet keinen unberührten Regenwald und viele wilde Tiere gibt es da auch nicht. Also im Grunde genommen lebe ich einfach ein Großstadtleben, würde ich sagen. Und ja, freue mich aber trotzdem, hier sein zu können, weil das ist eine ganz, ganz andere Erfahrung.
Aber ist es noch so, als ich kann mich noch erinnern, als du hier in Berlin noch warst und meintest, ich muss dann mit so einem kleinen Boot über das Wasser fahren und komme nur damit zu meiner Arbeitsstelle. Ist das jetzt so oder war das quasi nur deine Vorstellung davon?
Nee, das ist tatsächlich der Fall. Also ich habe einen sehr, sehr langen Arbeitsweg. Der wird mir zum Glück auch zum Teil als Arbeitszeit angerechnet, weil die Verkehrsmittel halt sehr sporadisch fahren. Also ich bin halt morgens um 6.30 Uhr muss ich eigentlich schon fast das Haus verlassen, um dann eben zu meiner Arbeitsstelle zu fahren. Dann nehme ich erstmal ein Motokaro. Das ist wie ein Tuk-Tuk. Also die meisten kennen den Begriff Tuk-Tuk aus Asien. Hier heißt das Motokaro. Das fährt mich zum Hafen. Das dauert schon mal eine halbe Stunde, weil der Verkehr einfach morgens irre ist. Und dann muss ich auf mein Boot warten. Und das Boot fährt leider immer erst los, wenn es voll ist. Das heißt, manchmal, also ich habe schon 2 Stunden gesessen im Boot, ohne dass es gefahren ist. Und das nervt natürlich dann schon manchmal. Manchmal fährt es auch direkt los, weil ich der Letzte bin, der kommt. Aber es gibt halt keinen Fahrplan. Und dementsprechend, da musst du dir halt ein Buch mitnehmen oder schläfst nochmal.
Wollte ich gerade fragen, ob du ein Buch in der Zeit gelesen hast. Wie lustig. Du schläfst doch mal, du legst dich doch da nicht in so ein Boot und schläfst, oder?
Doch, ich mache dann so ein Nickerchen. Man gewöhnt sich relativ schnell an den Rhythmus hier.
Genau. Ich dachte eher so, das könnte vielleicht ein bisschen gefährlich sein, dass sich dann Leute ausrauben und dir Sachen klauen, wenn du da einfach im Boot schläfst.
Man muss schon natürlich aware sein, aber man muss überall aware sein. Ich muss auch in der Berliner S-Bahn oder U-Bahn aware sein, wenn ich da irgendwie
Augen... Naja, da würde ich jetzt auch nicht schlafen.
Genau. Und man muss halt gucken, also ich habe jetzt nicht meine Wertsachen irgendwie offen in der Hand liegen, sondern ich habe die dann halt in einer Hosentasche, wo ein Reißverschluss dran ist, weißt du, oder in meiner Gürteltasche an der Brust. Aber das gilt ja für eigentlich fast jede Stadt in der Welt, in der man irgendwie ein bisschen aufpassen muss. Und vor allen Dingen, wenn du in so einem Boot bist, da kommen die Leute ja erstmal gar nicht raus. Also wer geht denn in das Boot, beklaut mich und geht dann wieder aus dem Boot raus. Das wäre irgendwie, genau. Also ich will jetzt nichts beschreien, aber da habe ich, glaube ich, wenn ich so durch die Gegend laufe, ein bisschen mehr Respekt, dass was passieren könnte, als wenn ich schon irgendwo in einem fahrenden oder auch ja noch stehenden Gefährt bin. Naja, und diese Bootstour dauert eine halbe Stunde. Und dann muss ich nochmal mit einem Motokaro fahren und dann bin ich endlich da. Und das kann schon mal so 1,5 bis 2 Stunden dauern, im Normalfall. Eine Tour.
Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, bevor du gleich mal so einen Tagesablauf von dir beschreibst, vielleicht würde ich sagen, starten wir aber erst noch mal kurz mit deiner Vorbereitung. Wie hast du dich denn sozusagen auf deine Peru-Reise vorbereitet und musstest du auch irgendwie was Bestimmtes noch für deine Bewerbung für so einen Auslandsdienst machen?
Genau, also was habe ich da gemacht? Ich habe mich auf jeden Fall ein Jahr vorher beworben. Also das ist das Wichtigste, bringt Zeit mit, ne? Dass das dann nicht alles so knapp ist. Ich war sogar schon in der 2. Bewerbungsrunde. Ich habe die 1. gar nicht mitbekommen. Da frage ich mich dann auch immer, das liegt ja eigentlich dann an der Organisation, dass das gar nicht so gut durchkommt. Ne? Ich glaube, viele, viele Leute wollen sowas machen und kriegen aber gar nicht die Info, dass es sowas gibt. Und deswegen kann ich die Leute nur animieren, schaut online einfach nach, was es alles gibt, durchstöbert das Internet, haargenau, fragt Freunde und Familie, ob die schon mal irgendwie sowas gemacht haben. Damit man
irgendwie. Naja, es ist wie mit allem, ne? Man kann jetzt nicht drauf warten, dass irgendwie das Glück zu einem kommt. Man muss schon selber danach suchen, ne?
Genau. Aber es war auch wieder irgendwie nur Glück, dass ich genau bei dieser Organisation gelandet bin, die super tolle Vorbereitungsseminare gemacht haben. die wirklich auf alles achten, die super, super, ja, progressiv auch sind, ne? Weil ich ja jetzt gesagt habe, ist ein kirchlicher Träger und das schreckt vielleicht viele ab, aber ey, ganz ehrlich, also erstmal hat die Kirche Geld, das ist schon mal nicht schlecht, und zweitens haben die einfach so tolle Leute, die da arbeiten und diese Seminare gestalten, dass ich habe mich so abgeholt gefühlt, jeden Tag aufs Neue, und da wird wirklich auf alles Acht gegeben und dass sich auch Leute wohlfühlen, die vielleicht nicht weiß und heterosexuell sind, sondern auch vielleicht eine andere Hautfarbe haben oder eine andere sexuelle Orientierung und alles sowas. Also, dass da wirklich auch drauf Acht gegeben wird und dass da Aufklärung gemacht wird, weißt du, das ist einfach total toll, dass das eben nicht so eine homogene Gruppe ist, sondern eine sehr, sehr diverse Gruppe, die dann ins Ausland startet.
Wie viele Vorbereitungstreffen hattest du im Vorfeld?
Ich hatte 2, es gibt eigentlich 3, aber da ich in der 2. Bewerbungsrunde war, habe ich 2-mal eine Woche in Freiburg verbracht. Und das ist ein richtig intensives, anstrengendes, auch emotionales Vorbereitungsseminar. Und das war richtig, richtig notwendig und toll und hat mich total abgeholt. Und natürlich habe ich mich dann noch privat im Zuge meines Auslandsaufenthaltes vorbereitet. Also zum Beispiel habe ich mir eine Google Docs erstellt. Eine Google Docs, ganz simpel, mit einem Inhaltsverzeichnis. Und dort habe ich das dann alles untergliedert in, was ist jetzt richtig wichtig, was muss ich im Vorfeld organisieren, was kann ich postponen, was kann ich später machen im Grunde genommen. Was sind überhaupt, am Anfang habe ich mir noch erstmal Gedanken gemacht, bevor ich überhaupt die Organisation gefunden habe, habe ich mir aufgeschrieben, welche Länder kommen für mich in Frage und warum kommen die für mich in Frage. So eine Sachen habe ich mir alles aufgeschrieben, einfach um zu sehen, was möchte ich denn überhaupt, und nicht, dass ich dann am Ende enttäuscht bin von meinen eigenen Erwartungen.
Und wie hast du dann die Auswahl getroffen für Peru?
Das kommt ja dann dadurch, dass ich nicht ganz so viel Auswahl hatte, durch mein Alter einerseits und dass die Organisation nicht alle Länder anbietet. Sie bieten halt vorwiegend Länder im globalen Süden an, also Indien, Südafrika und Peru, und halt noch Irland und Nordirland gerade. Und ja, in Irland habe ich ja schon mal ein Praktikum gemacht, das kam für mich nicht in Frage. Südafrika kannte ich schon und Indien war mir dann irgendwie, da waren die Berufsoptionen, die ich da gelesen habe in den Anzeigestellen, das hat mir nicht so gefallen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, in Peru gibt es diese eine Stelle mit Tieren und dann war ich so, hey, auf die bewerbe ich mich. No matter what. Und ich habe die bekommen und bin sehr, sehr happy.
Geil, hast du es manifestiert?
Ja, ich habe es manifestiert. Ich war so, go big or go home, right?
Hast du es in das Journaling-Book aufgeschrieben, das dir eine sehr weise Person geschenkt hat?
Ja, das Journaling-Book, das habe ich noch in Deutschland zu Ende gemacht. Also nicht zu Ende geführt, das ist noch, das kann ich noch weiter beschreiben. Aber das habe ich noch bis kurz vor meiner Ausreise gut genutzt. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was du mir da geschenkt hast.
You're welcome. Okay, na, hast du dich sprachlich auch vorbereitet? Weil dort ist ja alles Spanisch, ne?
Voll, genau. Ich lebe ja in einer Gastfamilie, das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ich lebe ja richtig in der Familie mit dabei. Also ich habe eine Gastmutter und einen Gastvater und der Neffe von den beiden, der eigentlich aus Lima ist, studiert gerade in Iquitos und ist jetzt mein Gastbruder im Grunde genommen. Und wir leben hier alle zu viert zusammen. Und ich wurde von Tag 1 so gut aufgenommen, das ist richtig toll. Und sprachlich habe ich mich an der Uni vorbereitet mit einem Spanisch A2-Kurs. Genau, im Vorfeld. Ich spreche gar kein Spanisch A2. Ich habe auch nicht alle Teile bestanden dieses Tests. Aber ich brauchte auch die Note nicht. Mir war das wichtig, dass ich für mich was mitnehme und hierher komme und wenigstens schon ein paar, drei Sachen sagen kann. Und dadurch, dass hier keiner Spanisch spricht in meiner Familie, lerne ich das Spanisch so schnell.
Du meinst Englisch?
Ah ja, genau, sorry. Genau, also spricht halt keiner Englisch in meiner Familie und dadurch spreche ich einfach so schnell Spanisch. Es gibt Tage, da geht's besser und es gibt Tage, da geht's eben nicht so gut, aber das ist ja normal, wenn man eine neue Sprache lernt.
Und was klappert bei dir im Hintergrund? Ist es da die peruanische Mutti, die gerade eine leckere Suppe für dich kocht, oder was?
Ganz genau, im Gegenteil, ist der peruanische Vater, der hier die leckere Suppe kocht. Ich glaube, ich denke sogar, dass das die Zuhörenden gar nicht hören, weil meistens nimmt die Aufnahmesoftware das raus, diesen Sound. Aber wir können es euch beschreiben, es brutzelt gerade und es klappert in der Küche. Obwohl ich schon alle Türen und Fenster zugemacht habe, aber bin davon nicht gewappnet. Die Mutti, die arbeitet noch in einem Kindergarten und er ist schon früh pensionierter Bankier und er kocht eigentlich immer alles. Und genau, ich werde auch rundum gut versorgt. Auch mit dem Vegetarismus läuft es ganz gut. Also ich muss kein Fleisch essen oder irgendwas. Das haben sie ganz gut verstanden, auch wenn es natürlich erstmal schwierig war, ihnen zu erklären, dass ich kein Fleisch esse und das Hühnchen auch Fleisch ist. Das waren so, hä, Hühnchen ist doch kein Fleisch. Und ich war so, ja, doch, irgendwie schon.
Ja, muss wahrscheinlich sein, dass du keine Tiere essen magst oder so.
Ja, das wird dann schon schwieriger, weil viel wird halt mit Ei gemacht. Und wenn ich kein Hühnchen esse, dann muss ich halt wenigstens Fisch essen. Und ich esse jetzt hier natürlich Fisch irgendwie schon. Und das, darauf verzichte ich eigentlich in Berlin selber auch. Also ich esse eigentlich nur Eier, wenn es um tierische Produkte geht. Genau, aber hier muss ich es halt ein bisschen runterschrauben.
Okay, dann erzähl mal, was du dort isst quasi. Was macht denn jetzt der peruanische Papa da für dich?
Das weiß ich gerade gar nicht, was heute gekocht wird. Aber meistens, wenn ich von der Arbeit komme, haben sie schon gegessen. Ich komme ja mal relativ spät nach Hause. Und also ich sag dir mal eins. Entweder gibt's Reis oder es gibt Reis. Oder es gibt Mais. Oder es gibt Fisch. Genau, das sind so eigentlich die Hauptkomponenten meiner Ernährung hier. Oder Kartoffeln. Kartoffeln mit Reis, das ist auch der Klassiker. Kartoffeln sind hier keine Beilage, sondern Gemüse. Das heißt, schon mal so, dass ich viel Reis bekomme mit Kartoffeln. Es ist immer lecker. Also es ist immer wirklich sehr, sehr lecker und gut gemacht und mit Liebe zubereitet und leckere Gewürze. Aber es ist trotzdem manchmal, denke ich mir so, ey, ich habe jetzt irgendwie 12 Tage hintereinander Reis gegessen. Vielleicht kann ich mal was anderes essen, bitte.
Hast du auch schon für deine Familie gekocht dort?
Ja, tatsächlich. Ich hasse ja Kochen, aber das war so ein Geburtstagsgeschenk von mir für meinen Gastpapa. Da habe ich gesagt, wir gehen auf den Markt und ich suche uns Lebensmittel raus, die es in Deutschland auch gibt. Und dann machen wir zusammen einen deutschen Kartoffelsalat.
Und?
Ich glaube, sie waren ganz angetan, fanden das ganz spannend. Allgemein findet meine Familie das total spannend, was es bei uns so gibt und wie wir so Bräuche feiern. Und ich habe ihnen jetzt gestern erst das Oktoberfest erklärt, dass das in Bayern so eine bestimmte Tradition ist. Das kannten die zum Beispiel überhaupt nicht. Und wir gehen ja immer davon aus, jeder auf der Welt kennt das Oktoberfest.
Ja, stimmt schon. Bist du dort denn ihr erster Freiwilliger oder hatten die schon Erfahrung mit anderen und anderen Nationen?
Deren Töchter, sie haben beide zwei Töchter, die schon in Lima leben und auch schon über 30 sind und dort arbeiten. Und die eine Familie, also die eine Tochter, die hatten letztes Jahr eine Freiwillige aus Deutschland von der gleichen Organisation beherbergt. Genau, also total lieb, dass die sich jetzt dazu entschieden haben, basically in der gleichen Familie nochmal ein Kind aufzunehmen. Kind, ich bin ja kein Kind mehr, aber nochmal einen jungen Menschen aufzunehmen. Genau. Ist ja auch ein Stück weit sehr viel Verantwortung, ne? Das den jungen Menschen zu versorgen, gucken, dass es ihm gut geht, dass er irgendwie in Sicherheit ist. Genau.
Na, absolut. Aber die haben da ja mit Sicherheit auch finanziellen Vorteil davon.
Genau, aber es ist ein Vorteil, würde ich nicht sagen. Sie kriegen einen kleinen Obolus, aber der deckt eigentlich gar nicht die Kosten ab, die ich verursache. Also das finde ich schon krass. Genau. Also,
ist so viel Reis, oder was?
Nee, aber es gibt ja auch Strom- und Wasserverbrauch, Benzinverbrauch für mich. Also da gibt es schon natürlich viele Kosten, die auch auf die Leute zukommen, wenn sie so einen Menschen aus Deutschland dann beherbergen.
Genau, und dann vor allem auch so ein Podcast-Host, der dann die ganze Zeit noch Aufnahmen macht. Ne?
Genau, nee, naja, guck mal zum Beispiel, ich habe jetzt einen Ventilator in meinem Zimmer, der läuft ja auch fast den ganzen Tag. Das sind ja auch ziemlich hohe Stromkosten, die dadurch entstehen, durch mich einfach. Einfach nur, weil ich hier bin und lebe und versuche nicht zu verschwitzen.
Verrückt. Okay, jetzt lass uns nochmal zu deinem Tagesablauf kommen. Da haben wir ja vorhin gerade gestoppt. Wie verbringst du deinen Tag? Wieso sieht so ein typischer Tag aus, an dem du vielleicht arbeitest und vielleicht auch im Vergleich dazu, wo du halt dann vielleicht Wochenende hast?
Okay, also ich habe ja noch gar nicht erwähnt, dass ich auch in der zweiten Arbeitsstelle arbeite. Ich arbeite auch 2 Tage in der Nachmittagsbetreuung für Kinder in einem Viertel für Kinder, wo ich sagen würde, denen geht's weniger gut als dem Durchschnitt hier in Iquitos. Und genau, dort gibt's dann immer Nachmittagsbetreuung. Da kann man dann Hausaufgaben machen oder Englisch lernen mit mir oder mal ein Spiel spielen.
Na, genau. Kinder sind ja genau dein Ding, hä?
Ich sag mal so, ich habe mich damit gut arrangieren können. Ich arbeite schon. Ich sag mal so, die Balance, die ich gerade habe, die gefällt mir ganz gut, weil die Arbeit mit den Tieren sehr anstrengend ist. Das ist halt wie auf einem Bauernhof. Und der Arbeitsweg ist extrem weit und die Nachmittagsbetreuung mit den Kindern, die ist nicht so anstrengend. Und da habe ich halt den Vormittag noch Zeit, um zum Beispiel wie heute den Podcast aufzunehmen oder was für die Kinder vorzubereiten zu Hause, ne, dass ich mich irgendwie auf bestimmte Themen vorbereite. Dann kann ich auch mal mit meinen Freunden aus Deutschland telefonieren, weil ja jetzt bei euch 7 Stunden voraus ist. Ne, das eignet sich dann schon sehr, sehr gut für mich. Und ich kann halt auch mal ausschlafen. Das tut mir natürlich auch gut, weil die Arbeit sehr, sehr cansado ist, also anstrengend. Genau.
Ermüdend,
so ich sag mal, so ein Tag in der Tierauffangstation. Also ich stehe meistens kurz nach 6 auf und kurz nach 6:30 verlasse ich dann eigentlich schon das Haus. Ich habe mir schnell noch Frühstück reingezogen, mich ganz schnell angezogen. Also ich halte mich nicht lange im Haus auf. Und dann rufe ich einen Motocaro, verhandle kurz mit dem Motocaristo, dass er mich zum Hafen fahren soll. Da muss man immer ein bisschen verhandeln mit den Preisen.
Und mittlerweile rufst du den an oder rufst du aus dem Fenster oder wie funktioniert das?
Ich an der Straße und halt meine Hand raus und die fahren den ganzen Tag durch die Gegend und gucken, dass die Leute einsacken.
Mhm.
Und dann kommt er an die Straße, dann sage ich hola, qué tal, bla bla und dann sage ich, ich muss zum Hafen und dann frage ich immer, wie viel und dann sagt er mir den Preis, dann sage ich, auf gar keinen Fall, ist viel zu teuer. Ja, dann nehme ich einen sehr viel niedrigeren Preis und dann gucken wir, dass wir uns in der Mitte treffen. Es geht relativ einfach. Ich habe ja auch Erfahrung, ich habe ja mal einen Roadtrip in Marokko gemacht, das hat mir sehr klar verdeutlicht, wie gut man Bargain machen muss, also verhandeln. Und diese Eigenschaft, die habe ich mir zugunsten jetzt hier reaktiviert. Und das läuft ganz gut. Ich kenne die Preise mittlerweile und da kann mich jetzt eigentlich keiner mehr verarschen.
Und wenn du irgendwie so Fahrten hast, die halt die ganze Zeit sind, kann man sich nicht einfach dann jemanden aneignen, der dich jeden Tag zur selben Zeit abholt oder so? Muss dir mal eine Bekanntschaft machen.
Also das geht dann theoretisch schon. Mit den Absprachen klappt es dann leider trotzdem nicht. Ne? Also ich habe das schon versucht. Das ist so eine Sache, die hat in Iquitos nicht gut funktioniert. Ich habe auch von anderen Leuten gehört, dass Absprachen halten in Iquitos ein bisschen schwierig ist. Es ist alles immer so laissez-faire. Und dann habe ich halt gesagt so, am Dienstag um 7 kannst du wieder vor der Tür stehen, wenn du willst. Ich meine, ich bin ja ein gut zahlender Kunde für den. Ne? Du weißt, du kriegst am Dienstag um 7 kriegst du wieder Geld, weißt du? Also anstatt jetzt einfach Sprit verbrauchst und durch die Gegend fährst, warum terminierst du das nicht? Aber wie gesagt, das hinterfrage ich gar nicht groß. Ich meine, es gibt so viele Leute hier und es gibt so viele Motocaristos. Ich habe gegoogelt, 25.000 Motocaros gibt es in Iquitos.
Wow.
Ich kriege sofort ein anderes. Und wenn du auf mich nicht angewiesen bist, dann halt nicht. Ist mir eigentlich scheißegal, im Grunde genommen. Es war nur ein Angebot von mir, für ihn, weißt du? Aber ja, genau. Und dann fahre ich halt zum Hafen. Das ist manchmal echt aufregend, weil ich fahre dann auch immer durch so einen Markt und alles. Und morgens ist der Berufsverkehr einfach sehr, sehr stark. Und da kann es dann auch schon mal Action geben. Gibt es auch immer mal hier und da einen Unfall. Oder dann rennt mal wieder irgendein Straßenhund über die Straße. Und ich denke mir so, oh Gott, den hat er fast mitgenommen. Aber im Grunde genommen ist also mir persönlich noch nie irgendwas passiert. Klar gibt es manchmal so sketchy Sachen, wo ich mir so denke, ey, das hätte jetzt nicht sein müssen. Auch wenn ich mal so zu Fuß unterwegs bin, es gibt viele Einbahnstraßen und ich habe einmal einen anderen Weg eingeschlagen und da gab es plötzlich keine Einbahnstraßen mehr und dann habe ich vergessen, in die eine Richtung zu gucken und wurde einfach fast umgefahren. Also da muss man dann schon aufpassen. Da muss man wirklich, also der Verkehr ist sehr, sehr wild. Das ist schon krass. Genau. Und dann bin ich am Hafen, setze mich ins Boot, warte, dass das Boot losfährt und dann komme ich auf der anderen Seite wieder an und fahre dann da nochmal mit dem Motocaro 10 Minuten zur Einsatzstelle. Und beginne dann da meinen Arbeitstag, indem ich erstmal alles sauber mache, ordentlich mache, die Tiere versorge und ab um 9 kommen dann meistens auch schon die ersten TouristInnen. Und ja, vorwiegend aus Europa, aus Peru selber auch, also InlandstouristInnen und viel aus USA. Genau, und ich gebe halt die Touren dann auf Deutsch, Englisch und Französisch bis jetzt, vielleicht dann auch in der Zukunft auch auf Spanisch. Und informiere die Leute über die Tiere, die wir haben und warum sie hier sind und warum es so schlecht ist, Tiere zu schmuggeln und exotische Tiere zu kaufen.
Ja, Also ich habe ja auch schon ein paar Instagram-Stories von dir gesehen und muss sagen, die Tiere sehen ja schon richtig krass aus und die gehen ja richtig nah an dich ran. Du lässt sie dir also, die krabbeln ja dir richtig hoch und so. Da sind ja, also sie sehen ja teilweise schon richtig gefährlich aus, dieser Affe da, dieser Aggressive oder was das ist. Also schon Respekt, was du da machst. Also ich könnte es nicht, ne? Ich würde da nur schreien, glaube ich.
Ja, ich bin ja auch ausgebildet. Also das muss man ja schon sagen, dass ich eine Vorausbildung habe. Das hilft mir natürlich schon sehr viel. Und wichtig ist auch, dass die Tiere auch natürlich nur zu dir gehen und irgendwie ein gewisses Verhältnis haben, wenn du natürlich auch irgendwie eine gewisse Ausstrahlung hast, die, wo sich die Tiere wohlfühlen. Die
sagt, also du meinst, auch, bei mir würden sie sich nicht wohlfühlen, oder was?
Ein Tier spürt ganz schnell, ob du dem Tier gegenüber skeptisch bist oder Angst hast. Angst bedeutet Unsicherheit und das macht das Tier auch unsicher, ne? Denn so ein Kind merkt sowas auch. Also Kinder und Tiere, die haben, glaube ich, ein sehr gutes Bauch. Absolut. Die Sache ist auch, die Tiere fasse ich auch eigentlich gar nicht an. Also wenn der Affe an meinem Bein hängt, dann hängt er an meinem Bein, aber ich fasse die Tiere eigentlich nie an, weil es ist auch wichtig, das ist eine Message, die ich auch in die Welt geben möchte. Es ist kein Animal Rescue Center, wenn du die Tiere auf den Arm nehmen kannst, weil die Tiere sollen relativ wild bleiben und auch gewisse Instinkte sollen erhalten bleiben. Und ganz, ganz wichtig ist, es können Krankheiten übertragen werden und zwar von Mensch auf Tier vorwiegend. Und dadurch werden die Tiere halt krank und können davon sterben, weil du vielleicht irgendeinen Durchfallerreger in dir trägst, den du gerade gar nicht weißt, dass du den hast, oder irgendeine Kotzeritis. Und der Affe kann halt nicht kotzen und stirbt dann, weißt du? Also das wäre halt blöd. Deswegen.
Apropos Durchfall, wie ist da so?
Naja, eine Elendsgeschichte, ich sag's dir. Also ich hatte ja die ersten vier Wochen hatte ich schon Durchfall. Ich habe mich auch mental schon vorbereitet. Ich wusste auch, dass viele Leute, die nach Peru kommen zum ersten Mal, explosive Diarrhea haben, also schon so Pupsdurchfall auch. Also ich habe gelitten und es ja. Also es
aber
war
woher kommt das? Von der Ernährungsumstellung oder von dem Wasser oder warum kommt das, weißt du das?
Also ich trinke ja kein Leitungswasser hier, ganz klar, keiner trinkt hier Leitungswasser. Das kann man schon auch zum Zähneputzen verwenden, das ist kein Problem. Wir haben einen Wasserfilter, das ist schon echt Luxus, sonst bestellen sich die Leute meistens Wasser nach Hause, also so große Wasserkanister, das trinkbar ist. Wir haben einen integrierten Wasserfilter, also ich kann Leitungswasser trinken, was echt Premium ist. Dass man kein Limit an Wasser hat, sozusagen. Weil am Anfang, als ich herkam,
hatten wir. So eine Flatrate, oder das?
Ja, im Grunde genommen, am Anfang hatten wir halt diese Wasserkanister. Und wenn der halt alle ist, dann müssen wir halt warten, bis die nächste Lieferung kommt. Und das kann halt schon mal auch einen halben Tag dauern. Und einen halben Tag kein Wasser trinken bei der Sauhitze, die wir hier haben. Also ist es gerade so heiß wie noch nie und so trocken wie noch nie. Und der
wie heiß ist es?
So um die 35 Grad und es sind halt morgens um 7 halt schon 30 Grad. Es sind auch nachts immer 30 Grad. Und
krass.
Es regnet halt gerade viel zu wenig. Der Amazonas ist so trocken wie noch nie. Deswegen kommen manchmal die Boote nicht durch von links und rechts. Also einmal von Brasilien und einmal von Richtung Lima aus nicht. Und wir haben dann ganz oft zum Beispiel keinen Benzin in der Stadt, dann steigen die Preise oder es kommen gewisse Lebensmittel nicht zu uns, weil es gibt keine Straße, die nach Iquitos führt. Man kann hier nur herfliegen oder du bist 5 Tage im Boot.
Verrückt.
Das ist die größte Stadt, die man nur mit dem Flugzeug erreichen kann auf der ganzen Welt.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Und genau, Essensumstellung. Ich denke, ich habe so viel Durchfall gehabt, weil sehr viele Sachen sehr neu sind. Ich habe die erste Woche nur Sachen gegessen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen und gegessen habe.
Dementsprechend. Hast du wieder nur Insekten gegessen oder irgendwas?
Nein, die Zeiten sind vorbei, das habe ich in Thailand gemacht. aber trotzdem sind einfach viele Früchte zum Beispiel, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Eine Aguaje zum Beispiel, ne? Das sieht aus wie so ein Drachenei. Und das sind so Sachen, die habe ich noch nie gegessen. Und ich glaube, dass dann einfach mein Körper erstmal einen Durchfall bekommt, weil der gar nicht weiß, wie er das verarbeiten soll, weil er gar nicht weiß, was er damit machen soll. Und mittlerweile geht's auch. Also ich bin jetzt sehr zufrieden mit meiner Verdauung. Und
hast du direkt eine Entschlackungskur inklusive dann?
Ja, es war schon zwischendrin wirklich blöd, weil du einfach extrem auslaugst. Du schwitzt sehr viel hier. Also ich schwitze nonstop eigentlich. Das ist zwar gut für meine Haut. Also ich sehe sehr fresh aus, würde ich sagen. Also ich habe immer einen Glow. Meine Locken sind viel stärker hier. Also das ist irgendwie schon cool. Aber man muss dann einfach gucken, dass man viel Salz zu sich nimmt, dass man nicht komplett demineralisiert irgendwie innerlich, sondern dass man das
irgendwie... Hast du genügend deutsche Hausapotheke mit dabei? Ja. Oder wie machst du das?
Genau, habe ich dabei. Ja, ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, es gibt noch so viel zu erzählen, aber die Zeit ist schon wieder echt fortgeschritten. Wir sind ja schon wieder bei einer halben Stunde.
Ja, deswegen haben wir ja auch gesagt, wir machen ja eigentlich ein Tagebuch draus. Ne? Also die Zuhörer können uns jetzt öfter beim Quatschen zuhören und dann mehr über deinen Peru-Aufenthalt erfahren.
Und ich glaube, dass sich das anbietet, weil ich werde den ganzen Tag zu bombardiert mit Fragen von Leuten aus Deutschland, wo ich mir so denke, ich habe wirklich keine Lust, die ganze Zeit nur nach Deutschland zu schreiben, weil ich will ja auch mein Leben hier leben.
Ja, und absolut.
Und ich glaube, dafür eignet sich dieses Podcast-Format gerade sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir hören uns in 4 Wochen wieder, wenn das heißt Peru-Tagebuch, oder?
Ja, und vor allem, du hast für dich für immer auch diese Erinnerung, ne? Also das ist natürlich auch mega. Also voll. Das würde ich mir jetzt aus meiner Spanienzeit beispielsweise auch wünschen. Das wäre ja so geil, wenn du dir das irgendwie irgendwann, keine Ahnung, in 10 Jahren anhörst oder ich meinem Kleinen mal vorspielen könnte dann irgendwann oder so. Das wäre mega. Von der richtig cool. Ja, und die Leute, die Fragen haben, die können uns natürlich gerne schreiben, ne? Schreibt uns eine E-Mail. mail@handgepäck-podcast.info oder auch einfach über Instagram, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ich Basti stellen soll, mit dem ich Basti löchern soll, dann schießt gerne los. Ja, ansonsten erzähl nochmal 1-2 Sätze ganz kurz zu deiner Freizeitgestaltung, da hast du vorhin noch nicht zugesagt und dann müssen wir wahrscheinlich schon zu unseren typischen Abschlussfragen kommen, ne?
Ganz genau. Ich wollte noch im Vorfeld sagen, dass ich total dankbar bin, dass das hier alles klappt und ich hier sein kann, dass ich so eine tolle Familie hier habe, dass ich aber auch so einen stabilen Freundeskreis in Berlin habe, dass du das hier mit mir machst, dass du dabei bist und Teil dieses Peru-Tagebuchs wirst. Also das ist schon irgendwie toll, das mit auch so einem besonderen Menschen teilen zu dürfen. Und Freizeitgestaltung sieht eher so aus, dass ich meistens nach der Arbeit mit den Tieren so müde bin, dass ich nach Hause gehe, esse und schlafe. Also da ist nicht mehr viel drinne. Ansonsten, wenn ich mit den Kindern arbeite, halt morgens mache ich dann Uni, weil ich noch meine Bachelorarbeit zu Ende schreibe. Und meistens ist es dann am Wochenende, dass ich mir einfach mal was gönne. Ich habe ein Café entdeckt, was mir total gut gefällt. Da gibt es auch eine Klimaanlage und gutes Internet. Und da arbeite ich dann immer zum Beispiel an meinem Podcast, also an unserem Podcast. Oder ich trinke einfach mal einen tollen Kaffee, esse eine Torte und besuche vielleicht mal noch ein kleines Museum zwischendrin. Das sind so die kleinen Highlights gerade in meinem Alltag hier, würde ich sagen, dass ich so.
Ja, sag mal, hast du schon andere Deutsche kennengelernt?
Andere Deutsche?
Mhm.
Meistens sind es TouristInnen, die für ein paar Tage hier sind. Mit denen treffe ich mich manchmal nach der Arbeit. Dann gehen wir ein Eis essen oder so. Ansonsten, ich hatte jetzt die letzten 5 Wochen eine chinesische Freundin hier, die jetzt 8 Monate hier war und jetzt aber wieder zurück ist, erstmal in Lima und dann zurück nach China zieht. Und die hat hier jetzt ihre Masterarbeitsforschung gemacht. Und mit der habe ich mich viel getroffen, einfach zum Coworken. Das war schon cool, dass man da auch eine Routine hatte und mit jemandem sprechen konnte über Probleme auch. Es ist auch immer schön, mit Leuten sich auszutauschen, die auch abroad leben und mit denen man einfach über gewisse, Probleme und Emotionen reden kann, die man einfach hat, wenn man im Ausland lebt. Weil ich sag euch, es ist auch emotional. Es ist nicht nur so, dass immer alles toll ist und immer alles neu. Das ist natürlich auch so, dass man sich immer wieder aufs Neue einstellen muss, auf sein neues Leben im Ausland.
Ja, absolut. Da kannst du uns ja dann in der 2. Folge mehr zu berichten.
Ganz genau.
Dann schieß mal los. Was hast du denn in deinem Handgepäck mit Peru genommen?
Ich glaube, das hat schon so ein bisschen durchgeklungen. Vielleicht kannst du dir sogar überlegen, also vielleicht weißt du sogar schon, in welche Richtung es geht.
Naja, auf jeden Fall Durchfallmittel.
Genau, das ist für Peru-Tagebuch 1 packe ich ins Handgepäck Durchfallmittel ein. Einmal Hefetabletten. Kohletabletten würde ich gar nicht mal so empfehlen. Ich empfehle Hefetabletten und Elektrolyte. Es gibt ja diese eine besondere Marke aus der Apotheke, die sehr bekannt ist für ihre Elektrolytmischung. Die nehme ich eigentlich immer, auch wenn ich keinen Durchfall habe, aber es mir nicht so gut geht, ne, ich fühle mich dann so ausgelaugt, dann nehme ich das auch. Das wirkt sehr, sehr gut und vitalisierend.
Ja, aber wie viel hast du davon mitgenommen? Kann man da so viel mitnehmen?
Ich habe eine große Packung dabei und von den Hefetabletten habe ich 10. Die nehme ich wirklich nur, wenn ich richtig Dünnschiss habe.
Okay.
Also wirklich so richtig so Sprühflotter alles, ne?
Okay. Nächste und letzte Frage, Basti. Welches Lied packst du denn auf unsere Handgepäck-Spotify-Playlist?
Ich packe auf meine Spotify-Playlist. Es ist nämlich toll, dass hier sehr viel Karaoke gesungen wird. Karaoke ist gar nicht meins, aber ich muss hier jede Woche ran. Ich muss jede Woche Karaoke singen, sogar auf Spanisch.
Nein.
Ja, oh, awful.
Wer aber war denn in deiner Familie, oder was?
Ja, Karaoke ist sehr beliebt in der ganzen Stadt.
Okay, musst du mal ein Video machen?
Oh, ich finde, du weißt, ich finde das ganz schrecklich. Und die filmen das dann auch immer. Und es ist so unangenehm. Und dann stellen die das halt, dann schicken die das in ihre ganzen Familiengruppen immer. Und guck mal hier, der Deutsche, der singt jetzt hier. Und ich sag mal, Leute.
Oh nein. Okay, welches Lied packst du jetzt drauf?
A quien le importa von Thalia. Das ist so ein geiler Song, weil Iquitos ist auch sehr bekannt für Gay-Community. Also Iquitos ist fast, würde ich sagen, mit Lima zusammen. Obwohl Iquitos sehr viel kleiner ist als Lima. Iquitos hat 400.000 Leute und Lima hat 10 Millionen Leute. Ist Iquitos mindestens, wenn nicht sogar noch mehr gay als Lima und die gayste Stadt in ganz Peru, was ich nicht erwartet hätte. Und man sieht auch viel LGBTQ-Lifestyle auf der Straße. Und das ist so eine Hymne für die LGBTQ-Community. Und alle Leute mögen dieses Lied hier. Nicht nur die Gays, sondern alle Leute feiern dieses Lied, weil das so geile Energie gibt, so viel gute Laune macht. Und das, ja, das kommt sofort auf die Liste.
Ja, geil. Das werde ich mir direkt mal anhören. Genau. Mega, mega, mega. Ja, cool. Das war das erste Peru-Tagebuch, Basti. Verrückt, oder?
Sorry, Herr Krass.
Ich erinnere mich noch, als wir unser Live-Podcast hier hatten mit Dan O'Clock, mit Kevin Kuske, mit Anna und der Wendy. Ne? Das kann man sich auch immer noch mal angucken oder auch anhören, die Folge. Und du schon darüber berichtet hast. Und jetzt sitzen wir hier. Du in Peru, ich in Deutschland. Und Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja. Verrückt. Ich freue mich auf alles Weitere, was du sagst. Und wie verabschiedet man sich in Peru?
Genau, ich hätte jetzt gesagt, hasta luego.
Mhm.
Und bis zum nächsten Mal.
Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.